Bonjour und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg. Heute in dieser Episode spreche ich mit niemand Geringeren als Susanne Trautmann darüber, wie ich als Solopreneur erfolgreich werden kann und wie mir dabei LinkedIn hilft. Wir sprechen ganz konkret darüber, wie ich meine LinkedIn-Routine aufbaue, wie ich meine Themen finde, wie ich tolle Videos, tolle Bilder mache und vor allen Dingen, wie ich Events nutzen kann, um mich zu vernetzen, mein Network aufzubauen, meine Reichweite aufzubauen und gleichzeitig auch Business zu machen. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann bleib dran und wünsche dir viel Spaß bei unserer Folge. Gude, bonsoir. Herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Heute aus dem wunderbaren Elsass mit einer wunderbaren Gast, nämlich Susanne Trautmann. Hallo Susanne.
Hallo Thomas, ich grüße dich und ich hoffe, dass der französische Part jetzt schon vorbei ist.
Ich ja, das war's.
Meine Französischkenntnisse sind echt erschöpft. Merci.
Schlimmer wird's nicht mehr. So, wir sind jetzt heute mal hier, haben die LinkedIn Lounge verlassen, beziehungsweise haben sie nach draußen begeben. Wir sind hier gemeinsam mit einigen Mitstreitern auf Workation zusammen und nutzen die Gelegenheit, um mal zu reflektieren, wie LinkedIn für Solopreneure funktionieren kann. Und Susanne, das machen wir anhand deiner Geschichte, denn du bist ja Solopreneurin seit mittlerweile, mental zumindest, seit 5 Jahren.
Mental seit 5 Jahren, aber so richtig all in gegangen, so richtig selbstständig bin ich seit genau 25 Monaten.
Fantastisch.
Ich zähle noch die Monate.
Genau. Wir werden in dieser Folge besprechen auf jeden Fall, was du machst, was deine Hintergrundstory ist, wie du als Solopreneurin aktiv unterwegs bist. Und vor allen Dingen werden wir natürlich auch darüber sprechen, welche Rolle spielt LinkedIn in dem Zusammenhang, welche Rolle spielen aber auch Live-Events. Genau. Du bist ja bekannt dafür, spätestens nach dieser Folge, für dein Canvas, für dein Go-to-Market. Canvas. Susanne, erklär uns mal, was steckt da dahinter?
Also wer das Business Model Canvas kennt, und ich hoffe, dass mindestens jeder zweite Zuhörer das Business Model Canvas schon mal gesehen hat, kann ich das vielleicht etwas abkürzen. Ein Canvas-Modell ist ein Strategiemodell, das auf eine einzige Seite passt im Querformat. Das macht Canvas-Modelle zu den besten Strategiemodellen aller Zeiten, denn ich habe oft erlebt, dass Strategiearbeit wenig Menschen Spaß macht. Mit Canvas-Modellen ändert sich das quasi schlagartig, weil wenn man ein Problem in seine Bestandteile zerlegt, kann man es auch viel besser begreifen und vor allem sieht man dann das Big Picture. Das sieht man halt leider nicht, wenn man 300 Slides PowerPoint durchklickt. Genau. Und das, die Art, also Canvas-Modelle zu bauen, das ist ja nur eine Strategiemethode. Man kann jedes Problem in ein Canvas-Modell aufdröseln. Das habe ich auch gemacht für mein Thema. Mein Thema ist Go-to-Market.
Das heißt, was macht dein Canvas? Wobei kann der helfen?
Also mein Canvas zeigt, wie man die Stellschrauben für den Product-Market-Fit schärft. Also wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringst oder vielleicht sogar eins draußen hast schon, kann sein, dass der Product-Market-Fit immer wieder nachgeschärft werden muss. Product-Market-Fit heißt, deine Zielgruppe findet dein Produkt genial und möchte es kaufen. Und das ist quasi so ein Drahtseilakt. Du musst ständig feinjustieren, der Wettbewerb ändert sich etc. Mein Canvas-Modell zerlegt diese Stellschrauben auf 9 Felder und du kannst sehr leicht begreifen, wo stehe ich gerade, wo sollte ich nachjustieren, damit meine Zielgruppe weiter gerne bei mir kauft oder erstmal auf mich aufmerksam wird. Genau, weil Innovation finde ich noch viel spannender als etablierte Produkte.
Ja, also als Vorreiter des Growth-Hackings im Prinzip rennst du bei mir da offene Türen ein. Product-Market-Fit und MVPs und ähnliches. Es ist ja auch eine Frage vom Geld am Ende des Tages. Wie schnell kann ich testen, ob mein Produkt gefragt ist, wie schnell kann ich es an den Markt bringen, das spart mir am Ende des Tages auch Geld, auch wenn ich dann sage, nee, klappt nicht.
Genau, vor allem, wenn du noch gar keinen Plan hast, wer deine Zielgruppe vielleicht ist oder du hast mehrere Personas im Blick und bevor du dich verrennst und deine Ressourcen verbrennst, wäre es doch total klasse, du nimmst die Schwarmintelligenz deines Teams und ihr findet gemeinsam den besten Weg, um einfach Ressourcen zu sparen. Und wenn du dann noch deine Zielgruppe befragst oder mögliche Menschen, die du als Zielgruppe einschätzt, dann kannst du natürlich nochmal so ein 360-Grad-Feedback einsammeln und das alles in dem Canvas in einer Essenz zusammenköcheln, sozusagen.
Aber du verkaufst ja nicht nur das Papier, nicht nur den Canvas, das wäre dann ein anderer Job, sondern du verkaufst ja auch noch Beratung.
Das ist richtig. Ich möchte aber voranstellen, dass mein Lebenstraum ist, dass dieses Canvas-Modell irgendwann genauso bekannt ist wie die AIDA-Formel, weil ich finde, dass die einfach nicht zu weit greift. Deswegen möchte ich das Canvas-Modell, das Marketing-Canvas, allen Marketern zur Verfügung stellen, die das Gefühl haben, dass sie noch keinen kundenzentrierten Content herstellen und dass man sich in der Organisation noch zu sehr auf die Product Features konzentriert.
Den Link dazu tun wir in die Shownotes.
Genau, und die eine Abkürzung brauchen, das sind doch recht viele Organisationen, die erstmal schauen wollen, wie setze ich das Canvas ein, wen lade ich da überhaupt ein in so eine Workshop-Situation, wie moderiere ich das, da helfe ich dann. Ich habe nämlich festgestellt, wenn du als Marketer in einem Team bist und da gibt es Hierarchieebenen, dann ist es oft schwierig, so eine Moderatorenrolle einzunehmen. Du hast ja einfach schon eine gewisse, so ein Standing in dem Team. Ich als außenstehende Person kann dumme Fragen stellen, hey, ich habe das gerade nicht begriffen und für mich sind alle gleich und vor allem sehe ich auch, wer vielleicht gerade was sagen möchte, sich aber gar nicht so traut, weil ich nehme ja alle wahr und ganz neutral und kann so die Vibes des Teams ganz gut auffangen und auch mal den Finger in die Wunde legen, wenn ich merke, da muss was ausdiskutiert werden, was man vielleicht sonst gerne überspringen würde. Das ist übrigens der coolste Vorteil von Canvas-Modellen. Du siehst, was du nicht weißt. Kein anderes Strategiemodell zeigt dir, was du nicht weißt. In jedem Strategiemeeting würdest du diesen Part überspringen, weil keiner möchte zugeben, dass er irgendwas nicht weiß. Aber wenn das Feld leer bleibt oder einfach nicht populated ist, dann hast du es schwarz auf
weiß. Da ist noch eine Lücke offensichtlich. Genau. Ein blinder Fleck, den wir befüllen sollten.
Und blinde Flecke halten dich einfach vom Wachstum ab.
Ja, und im schlimmsten Fall gibst du zu viel Gas in den Markt, um festzustellen, obla, wir haben was übersehen.
Genau. Also wer meine Liebe für Canvas-Modelle jetzt schon gespürt hat, die kommt nicht von irgendwoher. Das funktioniert halt auch wirklich. Das ist eine echte Abkürzung zum Product-Market-Fit. Und vor allem lernst du auch deine Teammitglieder auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Nur hat jeder seine Stärken, weil wir setzen uns oft nicht genug zusammen. Wir sind so in unseren Silos gefangen. Das ist so der Hauptpain von Marketing-Teams. Und wie kriegt man das Wissen aus den Organisationen raus? Wie kriegt man die Menschen dazu, miteinander zu sprechen? Kundenzentriert um ein gewisses Produkt oder eine Dienstleistung oder eine Technologie drumherum braucht man ganz viele Schwarmintelligenzen im Parallel. Ja. Und so ein Canvas-Modell fängt sie dann für dich ein.
Ich finde allein das ja schon ein super Tipp für Solopreneure und alle, die es werden wollen, auch für Thought Leader tatsächlich, in Modellen zu denken. Dass man sagt, wir bei Beschaffungsgesetz sagen immer schon Pink Sheet dazu tatsächlich. Also das basiert auf einem anderen Modell, also auf einem Buch, das heißt Thought Leaders tatsächlich, da geht es darum, dass ich Pink Sheets baue. Das sind Ideen, wie du deine Ideen kommunizierst. Deine Idee ist dieses Canvas-Modell. Wir haben zum Beispiel den Dreiklang, bestehend aus Company Pages, Top Management und Corporate Influencern für LinkedIn. Also sprich, finde ein Modell, das deine Idee leicht veranschaulicht. Und dass du mitbringen kannst, dass du zeigen kannst. Eine Pyramide, ein Venn-Diagramm, ein Canvas, wie auch immer. Das ist super, super hilfreich, weil es besorgt Klarheit für dich im Verkauf, es besorgt Klarheit für die Kunden.
Das ist vielleicht auch nochmal eine gute Ergänzung. Dieses Canvas-Modell, das Marketing-Canvas, ist mein persönlicher Blick auf dem Weg zum Product-Market-Fit. Es könnte auch noch 10.000 andere Go-to-Market-Canvas-Modelle geben, das wäre vollkommen fein für mich. Weil sie zeigen andere Perspektiven. Mein Background ist B2B-Industrie. Also
du kommst ja daher.
Genau, also ich habe ein großes Herz für schwer erklärbare technische Produkte, die einfach auch ein bisschen mehr Liebe brauchen.
Also du hast ja auch, das ist ja auch entstanden, aus deiner Praxis heraus. Der erste Kunde warst du selber, glaube ich.
Ich war mein größter Kunde, genau. Ich habe sehr, sehr viele Jahre, 15 Jahre lang in einer großen Organisation gearbeitet, war oft alleine auf weiter Front. War so ein bisschen in meinem eigenen Hamsterrad gefangen. Das kennen sicherlich alle. Zu wenig Budgets, zu kleines Team, zu viele Aufgaben. Der interne Dienstleister oder die verlängerte Werkbank. Irgendwann habe ich mich gefragt, mache ich wirklich das Richtige hier mit meiner Zeit? Sollte ich nicht anfangen, Dinge mehr zu hinterfragen? Dieses Canvas-Modell zeigt dir eben auch, wo du besseren Impact bewirken kannst. Ich finde, es gibt keinen besseren Impact, als Innovation sichtbar zu machen, weil wir stecken so viel Ressourcen in Produktentwicklung, aber nicht in die Vermarktung der Innovation. Ich habe mich immer gefragt, warum das viele Hidden Champions einfach nicht erkennen, dass die Vermarktung eine wesentliche Skill ist, die zur Produktentwicklung dazugehört. Genau, und
Die Kunden werden schon von alleine erkennen, was wir da Tolles gebaut haben.
Absolut.
Und es uns aus den Händen reißen.
Die Produkte sprechen für sich selbst, Thomas. Absolut.
Alles, wer da noch Marketingvertrieb nötig hat, das ist ja schon.
Richtig, man kennt uns und ist leider nicht so. Vor allem nicht dann, wenn man vielleicht 10.000 Produkte im Parallel am Markt anbietet.
Unsere Kunden sind absolut in der Lage, alles zu verstehen und zu entscheiden, was für sie am besten ist. Lass uns mal von diesem Innovationspart weggehen und wir folgen mal deiner Reise in die Selbstständigkeit. Und dieser Reise kann man wirklich sehr gut folgen. Und lieber Hörer, liebe Hörerin, ich lade dich dazu mal ein, auf Susannes Profil zu gehen, LinkedIn-Profil natürlich. Dort hat sie nämlich ihre Reise dokumentiert. Und auch das wiederum vorbildlich eigentlich. Du hattest, ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, aber teilweise jeden Monat beschrieben, was im letzten Monat passiert ist. Du machst immer noch. LinkedIn ist dein Tage, unter anderem dein Tagebuch.
Ja, ich dokumentiere meine Reise. Das machen, also macht jedes Startup. Das heißt, Build in Public. Also eigentlich das coolste Konzept. Transparent, kontinuierlich, weil es zwingt dich ja dazu, regelmäßig zu sagen, was du machst. Und während du das machst, baust du dir halt auch deine Community auf rund um deine Themen. Und vielleicht findest du deine Themen auch über das Build in Public. Weil nur indem man sich ausprobiert, indem man im Gespräch, im Dialog mit der Zielgruppe ist, Echtzeitinteraktion quasi dank LinkedIn auch hat, entsteht ja eine Community. Genau, also es hat mir von Anfang an große Freude gemacht. Es gibt auch echt so ein, so ein Käseglocken-Moment. Jemand hebt die Käseglocke, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Und zwar 2019 bei den B2B Marketing Days, als ich zum ersten Mal über das Canvas-Modell gesprochen habe. Ich war da schon seit 4 Jahren auf LinkedIn, aber ich habe wirklich so als stiller Mitleser LinkedIn noch nicht gecheckt. Ich gebe es zu und hatte vielleicht so 256 Kontakte oder so. Nach meinem Vortrag habe ich fast 200 Vernetzungsanfragen erhalten und dann dachte ich, oh mein Gott, ich kann diese Diskussion hier fortführen mit all den Menschen in dem Saal, weil die interessieren sich ja für das Thema und für mich. Wie cool ist das denn? Also das war so dieser Aha-Moment und das in Kombination zu nutzen, macht LinkedIn und Events zu einem Perpetuum mobile, würde ich sagen.
Und wer hätte das nicht gerne, das Perpetuum mobile? Hat es auch Nachteile, wenn du deine Reise dokumentierst?
Das hat keine Nachteile, denn ich finde, dass gerade die Beiträge, in denen ich mich traue, mutig zu sagen, wie es mir wirklich geht, oft die sind, die am besten zeigen, wie ich ticke, was mir wichtig ist, welche Werte ich habe, was mich ausmacht. Und das zeigt ja auch anderen, wie es sein könnte, mit mir zu arbeiten, welche Gedanken ich mir mache. Ich bin zum Beispiel ein echt feinfühliger, sensibler Mensch. Ich mache mir über so viele Dinge Gedanken und das hat auch einen Raum auf LinkedIn. Also es geht ja nicht nur um das, was wir machen, sondern wie wir es auch machen. Wir dürfen 360 Grad Persönlichkeiten sein. Gerade als Solopreneure ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, auch den eigenen Sinn für Humor zu vermitteln. Also oder vielleicht nerdige Hobbys.
Find ich nicht.
Findest du nicht?
Find ich gar nicht.
Genau. Ja, also es gibt auch nichts Cooleres, als wenn man nicht direkt über die Arbeit, sondern über das Menschliche miteinander erstmal in Verbindung tritt, weil einfach einem jemand sympathisch ist. Ich würde nur mit jemandem arbeiten wollen, den ich auch sympathisch finde, weil ich begleite diese Person ja auch auf einer längeren Reise. Das soll ja Spaß machen. Das ist alles Energiemanagement, was man da betreiben muss.
Das finde ich aber einen spannenden Kontrast, Susanne, denn du sagst, du bist sehr sensibel, du machst dir viele Gedanken darüber und trotzdem traust du dich aber sehr transparent, sehr authentisch auch über deine Gefühle, auch über die Höhen und Tiefen zu sprechen. Und viele andere, mir eingeschlossen, wir überlegen uns alle, wie kommt das an? Wirkt das noch souverän genug? Ist das noch professionell genug? Und vielleicht will ich doch hier lieber nur die schöne, heile Welt zeigen.
Ich kann nur sagen, dass ich mir wünschen würde, ich wäre noch mutiger, aber ich merke immer dann, wenn ich Angst davor habe, auf Veröffentlichen zu drücken, wenn es so kribbelt, dass es vermutlich gut wird.
Also, wow, okay. Das ist cool.
Das ist dann der beste Indikator, ja.
Wie sieht deine LinkedIn-Routine aus?
Also früher habe ich Trello genutzt tatsächlich und ich habe ganz viele Ideen gesammelt und dann habe ich so viele Ideen in meinem Trello-Board gehabt, dass ich irgendwann selber nicht mehr durchgestiegen bin, weil die Welt voller Ideen ist tatsächlich. Irgendwann habe ich begriffen, ich brauche gar kein Trello-Board. Ich dokumentiere einfach nur das, was ich erlebe. Das ist so viel, dass ich versuche regelmäßig Beiträge zu posten. Ich versuche aber auch mindestens genauso oft zu interagieren mit den Menschen, die mir wichtig sind und zu kommentieren und auch Beiträge, die ich fachlich relevant und wertvoll finde, zu unterstützen und zu teilen. Und ja, also ich dokumentiere mein Leben wahrscheinlich, und das hatten wir auch gestern gesprochen, das war ein ganz, ganz wertvoller Input für mich von Marina, nochmal der Fokus auch auf den fachlichen Content zwischen der Dokumentation, das immer mal ab und zu einzuschieben. Da werde ich vielleicht auch nochmal ein neues Trello-Board bemühen, weil da habe ich unheimlich viele Themen, aber wenn so viel passiert im Alltag,
geht das unter.
Geht das dann einfach unter, genau. Ja.
Wie oft veröffentlichst du auf LinkedIn?
Also mindestens einmal pro Woche, aber ich versuche auch 2 bis 3 Mal pro Woche zu schaffen. Und seit der Videofeed da ist, muss ich echt sagen, fällt es mir sogar noch leichter, weil dadurch, dass ich ja so häufig auf Events bin und ich bin ja wie Sherlock Holmes auf Events unterwegs. Also ich suche nach den Goldnuggets in den Vorträgen, in den Gesprächen mit Menschen. Und ich finde, dass LinkedIn ein so genialer Kanal ist, um das Event zu verlängern oder den Menschen, die ich da kennengelernt habe, eine Bühne, einen Raum auf LinkedIn zu geben. Weil nur wenn jemand auf einer Veranstaltung einen Fachvortrag hält, heißt das noch lange nicht, dass die Person auf LinkedIn aktiv ist oder dafür Zeit hat. Und dann einfach nach einer Keynote kurz zu dem Speaker hinzugehen, wenn der gerade eh noch in diesem Adrenalin-Modus ist oder sie, und zu fragen, hey, hast du mal ganz kurz Zeit? Ich habe da und dazu noch eine Frage. Das mache ich super gern, so 1-2-minütige Impulse, einfach das nochmal einzufangen und in einem Beitrag zu verarbeiten. Immer dann, wenn was mit mir resoniert, mit meinem Thema. Ich spüre das dann halt einfach. Ich mache mir auch immer unglaublich viele Notizen, da stehe ich auch total drauf. Deswegen ja, ist dann die Notiz mit dem Video zusammen eigentlich eine super Grundlage für einen LinkedIn-Beitrag. Und wenn man die dann auch nach Events, das ist ja Evergreen-Content, das kann man immer wieder mal einfließen lassen.
Lass mich noch einen Schritt zurückgehen. Wie wählst du überhaupt die Events aus, auf die du gehst? Du bist ja in, das wissen ja gar nicht viele, in dem Paris des Ostens zu Hause, Nähe von Erfurt.
Nähe von Erfurt, genau.
So, es ist nicht gerade da, wo alle 2 Tage ein Riesenevent abgeht.
Stimmt, der Vorteil von Thüringen ist, dass man überall gleich hin weit fährt. München, Berlin, Hamburg, Köln, das ist dann der Radius, ist überall der gleiche. Mir ist es wichtig, dass es vor allem B2B-Fachevents sind, dass die mit dem Thema Strategie oder Innovation zu tun haben. Das sind so meine Hauptthemen. Aber weil ich auch mittlerweile wirklich ein tolles Netzwerk habe, schaue ich ja auch, wo sind die unterwegs. Und wenn die da sind, denke ich mir, schaue ich mir das auch mal an. Und letztes Jahr habe ich beispielsweise auch mal auf einem nicht B2B-Event ein paar Tage verbracht, auch als Speaker. Das war eher so ein SEO-Event. Das war auch ganz spannend, weil ich denke, gerade an der Schnittstelle zu anderen Bereichen entstehen da wieder ganz viele neue Themen, oder man lernt in den Gesprächen vor Ort, also ich finde das unglaublich inspirierend, möglichst viel aus den Events, aus den Gesprächen, in den Vorträgen rauszuziehen. Ja.
Harte Frage, aber lohnt sich das? Du hast den Reiseaufwand, du hast den Zeitaufwand, du kannst ja nicht währenddessen gegen Geld arbeiten, du kannst keine Rechnung stellen, keine Workshops machen.
Also ja, das lohnt sich, weil du bist ja, gerade wenn du auf LinkedIn eine Weile schon aktiv bist, sichtbar bist, wirst du ganz anders wahrgenommen auf den Events, und Leute sprechen dich dann auch viel, 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 viel eher mal an, gerade auf B2B-Events, glaube ich, die B2B-Bubble ist noch ein bisschen kleiner als die B2C-Bubble. Das lohnt sich total, es lohnt sich ja vor allem auch die Menschen, die man auf LinkedIn schon gesehen hat, mal live zu treffen. Also bei mir kamen die Events vor LinkedIn, und ich habe auch tatsächlich kein Riesennetzwerk auf LinkedIn. Ich möchte eher mit Menschen wachsen, die ich schon kenne. Also wirklich zu versuchen, nachhaltige, echte Beziehungen aufzubauen. Weil daraus ergibt sich ja diese Serendipity, die mein Leben als Solopreneur halt auch so aufregend macht.
Erklär das mal, was verstehst du unter Serendipity?
Die glücklichen Zufälle, die aber nicht so zufällig sind, weil man sie auch so ein bisschen anstoßen kann. Wenn man sich zu enge Ziele setzt, hat man irgendwann Scheuklappen auf, und die Türen, die sich entlang deines Weges öffnen, die siehst du dann einfach nicht mehr, weil du zu fokussiert bist auf das da hinten.
Das Ziel, das du gesetzt hast.
Genau, dieses Nordsternziel. Mhm. Und wenn du aber einfach nur eine Richtung einschlägst, und ich laufe in eine Richtung, aber wenn zwischendurch jemand mir eine Hand reicht oder sich eine Tür öffnet und das in mir wieder resoniert, das irgendwie auf ein Thema einzahlt, dann ergreife ich diese Möglichkeit, weil daraus ergeben sich ja Kollaborationen, neue Möglichkeiten, und dann kann man darauf reagieren, auf das, was passiert. Man muss sich immer nur agieren. Ja. Genau.
Ich liebe dieses Konzept tatsächlich, denn eigentlich ist jede Kommunikationschance, jeder LinkedIn-Beitrag ist so ein bisschen Serendipity, weil du weißt nicht, ob was passiert, du weißt nicht, was passiert, aber du weißt, wenn du es nicht machst, passiert auf jeden Fall nichts. Ja. Also du öffnest dem Zufall, dem positiven Zufall, Tür und Tor.
Richtig. Mit jeder Aktion schaffst du irgendwie auch eine Reaktion.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich empfehle euch da die Folge mit Christian Busch, dem Autor von Erfolgsfaktor Zufall. Ganz, ganz tolles Buch genau zu diesem Thema. Da kann man nochmal reinhören auf jeden Fall. So, wir sind auf den Events. Du hast schon gesagt, du suchst dir die Goldnuggets raus, du kennst auch gar nichts und gehst auf die Speaker direkt zu. Auch schon im Hinterkopf, dass du damit LinkedIn-Beiträge machst, mit dem, was du gelernt hast, wen du kennengelernt hast. Wow. Fällt dir das irgendwo schwer, auch die Leute, du machst auch gerne Selfies und Videos mit denen, wie machst du das?
Ja, ich bin ein eher introvertierter Mensch, das ist eine sehr berechtigte Frage. In dem Fall steht ja das Thema über meiner Angst.
Also das berechtigte, stellt sich im Dienst der Aufgabe.
Das berechtigte Interesse quasi im Sinn der Sache, oder weil ich das erforschen möchte, und das hilft mir dann. Das ist echt unglaublich einfach. Bei manchen Events bin ich auch als Moderatorin aktiv, dann ist es noch viel, viel leichter, weil ich im Vorfeld schon das Programm kenne und mit den Speakern schon Kontakt aufgenommen habe. Aber auch hier ist LinkedIn ein super wertvolles Tool, weil angenommen, du würdest die Agenda des Events als PDF, gibt es die ja immer, in einem Beitrag posten und würdest sagen, ich freue mich besonders auf den und den und den Beitrag, Text vielleicht die Speaker, und auf einmal haben die dich auf dem Radar, und wenn du dann nochmal vor ihnen dann live und in Farbe stehst, hast du das beste Intro aller Zeiten eigentlich.
Voll gut. Also da den Journalistenhut aufziehen sozusagen und gib ihm.
Das ist vielleicht nicht für jeden was, aber warum sollte man sonst Events besuchen, wenn man sich einfach nur berieseln lässt? Also ich finde, das ist dann irgendwie auch ein bisschen Lebenszeitverschwendung.
Um das Weiterbildungsbudget auszuschöpfen.
Ja, puh, da würde ich...
Wie kriegst du denn deine Moderations- und Speaking-Gigs?
Indem ich auf diesen Events teilweise selber erstmal Speaker gewesen bin, die Leute dann meine Begeisterung spüren und einfach sehen, dass ich da irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber wenn ich auf der Bühne stehe, da geht irgendwie so ein Knopf an und auf einmal habe ich keine Kontrolle mehr über das, was ich mache. Ich bin einfach nur noch da. Und das fällt mir unglaublich leicht, weil das Thema B2B-Marketing und alles, was in diesem Kosmos damit verbunden ist, dafür lebe ich einfach. Und ich glaube, da spreche ich vielen B2B-Marketern auch aus der Seele. Und solche Moderatoren braucht es ja auch, die sich in der, also die wirklich auch dann das Publikum abholen können, die richtigen Fragen bei einer Panel-Diskussion stellen können, die Dinge auch relevant zusammenfassen können am Ende des Tages. Ja, genau. Also B2B-Marketing ist echt speziell und da brauchst du einfach ein bisschen mehr Blut, Schweiß und Tränen.
Gut. Und sagen wir mal ein bisschen Leidenschaft.
Und Liebe.
Ja, und genau. Ganz viel Liebe für B2B.
Ganz viel Liebe.
Und wie kommst du zu den, also als Besucher hinzugehen, ist ja eine Sache. Ja. Wobei auch da als Selbstständiger ist natürlich auch nochmal ein finanzielles Investment, sich ein Ticket zu kaufen. Es gibt allerdings auch ein paar Förderungen, da gerne mal umschauen, je nachdem, welchem Bundesland ihr seid. Vielleicht kann ich vor Ort was abgreifen. Und wie kommst du auf Speaking-Gigs?
Ja, also tatsächlich zahle ich selten bis nie für die Events, die ich besuche. Das stimmt. Die Reisekosten und Übernachtungen sind oft nicht for free, gerade im B2B-Sektor. Man bewirbt sich. Also es macht total Sinn, bei den größeren Events, die veranstaltet werden, regelmäßig zu schauen, wann sind die Deadlines für Vorschläge, für Präsentationen.
Call for Papers.
Das ist sonst sehr bitter, wenn man die verpasst hat, weil die oft halbes bis dreiviertel Jahr im Vorfeld schon stattfinden. Also muss man da sehr langfristig gucken, wann ich was machen möchte. Und ansonsten würde ich auch sagen, Initiativbewerbung tatsächlich. Ich hatte mich neulich initiativ bei einer Konferenz beworben, wo ich dachte, einfach mal schauen. Und ich habe mein Thema wirklich auf diese Konferenz angepasst und das war auch super inspirierend, mal mit dieser Perspektive, dieser Zielgruppe auf mein Thema zu schauen und nochmal einen neuen Blickwinkel zu finden. Eine Stunde später habe ich eine E-Mail im Posteingang gehabt und die Konferenzleitung sagte, wir bauen gerade erst die Agenda, aber wir melden uns bei dir Ende März und das fand ich
cool.
Voll schön. Also Eigeninitiative und auch so ein bisschen gutes Tracking für Termine ist unglaublich wertvoll. Genau. Und irgendwann wird man vielleicht auch nochmal eingeladen. Kommst du nochmal wieder? Das war so schön mit dir.
Wenn man einen guten Job gemacht hat. Voll gut. Über Fachthemen haben wir gesprochen, über Eventthemen haben wir gesprochen. Wie sind deine weiteren Pläne für LinkedIn? Was hast du noch nicht gemacht? Was machst du noch zu wenig?
Ja, was mache ich noch zu wenig? Also ich habe eine LinkedIn-Company-Page für das Marketing Canvas, weil ich gemerkt habe, dass es spannend ist, herauszufinden, wer sich für das Marketing Canvas interessiert und wer sich für mich interessiert. Und da gibt es oft Menschen, die der Marketing Canvas-Seite folgen, die mich noch gar nicht mit mir vernetzt haben. Da würde ich an sich gerne mehr machen. Auch LinkedIn-Newsletter, die reizen mich. Aber wenn du Solopreneur bist, musst du halt auch echt darauf achten, dich nicht zu sehr zu verheddern in den vielen, vielen, vielen Kanälen. Ich bin echt jemand, der Dinge dann richtig macht und gut durchzieht. Und dann setze ich eher den Fokus auf das Netzwerken und die Beziehungspflege und habe jetzt auch selber den großen Wunsch, der sich auch bald umsetzen wird, in die Realität einen Podcast zu veröffentlichen. Der wird sicherlich auch nochmal viel Zeit kosten. Aber ich glaube, dass der Podcast dann auch ein gutes Vehikel ist, um vielleicht so ein Newsletter zu starten. Weil dann hat man diesen Content. Genau, also davon würde ich sehr gerne mehr machen. Ich habe so LinkedIn Live und LinkedIn Audio für mich gar nicht genutzt, weil ja, es hat einfach sich nicht gut angefühlt. Ich mache auch die Dinge, die so mein Bauch mir sagt. Und tatsächlich war es ganz schön, über das LinkedIn-Video-Thema auch an mit Videos mich auszuprobieren. Und ich bin gerne im Podcast zu Gast und dieses Sprechen mit anderen Menschen ist, glaube ich, das Schönste und daraus lernen und neue, weiß nicht, Nuggets für andere entwickeln.
Ist aber auch ein guter Punkt, nochmal auch ein Tipp hier für Solopreneure. Auch eine eigene Company-Page lohnt sich, weil es ist kostenlos und es sieht vor allen Dingen viel schicker aus und eine Berufserfahrung als einfach nur sagen, selbstständig. Also gerne auch dazu schreiben, was macht das Unternehmen, also das machst du nochmal. Du musst dann keine Beiträge mehr veröffentlichen für die Company-Page, aber ich würde es jedem empfehlen, einmal anzulegen.
Das läuft ja auch einfach so mit. Also man kann dann seine eigenen Beiträge, die mit dem Thema zu tun haben, dann auch nochmal über die Company-Page nochmal veröffentlichen. das Profil der Company Page darin teilen.
Und irgendwann hast du ja vielleicht doch einzelne Mitarbeiter oder andere Partner und so weiter. Und dann können die trotzdem auch für dich, also für das Unternehmen arbeiten. Das ist doch vollkommen in Ordnung.
Genau, aber ich habe es vor allem wegen des Logo-Aspekts gemacht. Da gebe ich dir vollkommen. Das war die Hauptmotivation.
Wollen wir nicht eben verraten. Susanne, du bist ja auch, ich habe das noch nie gesagt, so ein bisschen mein Vorbild in manchen Dingen, was Fotos und aber auch was Videos angeht. Denn dir scheint es ja sehr, sehr gut zu gelingen, auch schnell, pragmatisch und trotzdem gute Fotos und Videos zu machen, gerade von Konferenzen. Lass uns hier mal ins Nitty-Gritty gehen. Wie gehst du da wirklich vor? Welche Tools, welche Technik nutzt du? Was nimmst du wie auf?
Genau, ich habe ein gutes Smartphone, das begleitet mich. Das hat auch eine gute Auflösung.
Welches? Unbezahlte Werbung. Drop it.
Ein Samsung S23.
Es gibt noch andere tolle Handyhersteller. Susanne nutzt das Samsung S23.
Genau, und ich habe ansonsten einfach geschaut, was andere so nutzen und mir dann einfach ein ganz einfaches Stativ besorgt, was man sehr schnell zusammenklappen kann, wirklich so 30 cm klein. Das habe ich in einer Minute aufgebaut. Ich kann da mein Smartphone reinstecken. Ich habe recht einfache Ansteckmikros, weil ich bin ein bisschen schusselig, zugegeben. Ich habe Angst, dass ich die verliere. Aber bis jetzt habe ich sie schon fast ein Jahr noch nicht verloren. Ich glaube, ich bin bereit für Phase 2. Und könnte mir jetzt vernünftige Mikrofone kaufen, okay. Weil dadurch, dass ich singe, weiß ich, was ein gutes Mikro für dich macht. Deswegen wäre das definitiv meine Next-Level-Investition. Genau, also du brauchst gar nicht viel. Fun Fact, bevor ich das alles hatte, das Stativ, die Ansteckmikros und ich die Idee hatte, noch mal einen Speaker zu interviewen, ich erinnere mich noch, wir waren im Hof, quasi da konnte man rausgehen, frische Luft schnappen, da standen so Stehtische. Mhm. Ich hatte so eine Lederjacke an und ich habe meine Lederjacke so zusammengeknautscht und mein Handy da reingesteckt, habe den Ton danach noch ein bisschen hochgezoomt. Es gibt keinen Grund, es nicht zu starten. Das hält, also nichts sollte dich davon abhalten, einfach mal so ein kleines Impulsvideo zu machen. Also für jeden, der sich gerade von dieser Idee angezogen fühlt, einfach mal machen, nicht so viel nachdenken, auf die Person zugehen, fragen, hey, ich habe da nochmal eine Frage zu dem und dem Punkt. Und das ist immer so spannender Content, das vor allem auch so wertschätzen den Menschen gegenüber. Daraus entstehen auch wiederum ganz tolle Connections.
Machst du das dann so, dass du den Menschen, du machst ja ein Mini-Interview dann daraus. Ja. Also wir sind auf einer Konferenz, du holst dir einen Speaker oder jemanden, den du irgendwie cool findest und dann sagst du, hey Thomas, kann ich mit dir ein Video machen?
Exakt, genau.
Ist das, was du sagst?
Das ist das, was ich sage. Ich sage, klasse Vortrag, mir das und das total gefallen und vor allem der und der Punkt, können wir das nochmal wiederholen, weil du hast das und das gesagt und ich glaube, das geht anderen auch so irgendwie sowas in der Art. Also einfach nochmal die Motivation beschreiben, dass das auch andere spannend finden und das ist immer so.
Super, du hast Networking, du hast Content, du hast Wertschätzung, so viel dabei, wirklich. Eins, was du brauchst, ist Mut, diese Frage zu stellen und einigermaßen Handy.
Die besten Beiträge sind die, die einen Dialog ermöglichen, also einen Meinungsaustausch mit anderen. Und das sind auch die Themen, die man auf Konferenzen findet, weil das sind einfach die Themen, die anderen irgendwie ja so Cases zeigen oder Best-Practice-Erfahrungen. Also warum nicht Wissen teilen, sich gegenseitig helfen?
Jetzt hast du mal eine Frage gestellt. Du hast dein Handy, mit dem du das Video aufnimmst. Ja. Du hast ein Ansteckmikro mit Kabel oder ohne?
Ohne.
Ohne Kabel, okay. Und das hältst du dann dir und dem anderen unter die Nase?
Nee, ich steck das an. Ich bin nicht Fraktion, ich halte es fest.
Ja, okay. Genau. Und das sind dann zwei Mikros, das heißt, dein Interviewgast hat auch eins dann. Okay. Und das Handy hältst du dann währenddessen fest oder hast du so ein Stativ, was du
hast,
das auf dem Boden steht?
Genau, so ist es auf Augenhöhe und dann habe ich festgestellt, dass man wirklich sehr, sehr nah zusammenstehen muss. Ich habe so einen schönen Porträtmodus auf meinem Telefon, da ist der Hintergrund geblurrt, also egal wie blöd das aussieht, das macht mir quasi gar nichts aus, nur die Person im Fokus. Ja. Und dann Untertitel im Nachhinein sind natürlich super wichtig. Die Untertitel auch nochmal Korrektur lesen, das ist auch nicht schlecht, weil die KI nicht alles hundertprozentig.
Ja. Mit welchem Tool schneidest du?
Also ich habe es jetzt schon mit Canva ausprobiert, weil Canva jetzt auch seit neuestem da transkribiert, aber ansonsten ist CapCut da natürlich ungeschlagen. Weil man
in der Bezahlversion?
In der Bezahlversion, da kann man auch einfach noch so ein bisschen dann schlechte Beleuchtung ausgleichen, nochmal ein bisschen nachschärfen und
ja, cool. Sehr schön.
War schon. Ja.
Das war ein spannender Einblick in deine Routine und wir schließen diese Folge ab mit einem kleinen Trommelfeuer. Wir haben ja einzelne Fragen vorbereitet und da würde ich dich mal bitten, liebe Susanne, kurz und knackig zu sagen, wir starten mit, was war eigentlich dein erfolgreichster LinkedIn-Post? Nicht dein Reichweitenstärkste, sondern der für dich erfolgreichste. Und warum hat er funktioniert?
Ich wollte dich gerade fragen, was du mit erfolgreich meinst, weil ich hätte nämlich auch gesagt, der erfolgreichste ist nicht der reichweitenstärkste. Für mich der mit den meisten Kommentaren, mit den meisten schönen Kommentaren. Das war zu einem Thema, das mich Überwindung gekostet hat, es zu teilen, aber mir war klar, ich muss es einfach sagen. Und zwar, es ging um das Thema Introversion. Ich war beim IBM LinkedIn Influencer Forum und habe einfach gemerkt, dass es für eine leise Person manchmal unglaublich anstrengend ist, wenn man sehr viele laute Personen um sich drum herum hat. Und in meinem Beitrag ging es darum, wie Introversion und Hochsensibilität sich ja für, also wie man damit klarkommt. Und dass ich auch vor Ort gemerkt habe, es gibt andere Menschen, die haben genau das gleiche Problem wie ich und nicht das gleiche Problem, aber denen geht's ähnlich. Sie müssen sich auch zurückziehen und die Erkenntnis war, man muss nicht laut sein, um sichtbar zu sein. Ich habe trotzdem genauso das Gefühl gehabt, ich habe ein Recht, dort zu sein, da vor Ort zu sein. Ich kommuniziere anders. Und da konnten viele Menschen mit anknüpfen und das hat mich unglaublich, also es ist immer schön, wenn man sich nicht alleine fühlt mit einer Sache, die einen oft so wie ein Außenseiter sich fühlen lässt. Das ist ja gar nicht so.
Aber auch ein sehr persönliches Thema für dich.
Total.
Okay, ja. Das war ein Textbildbeitrag?
Das war ein Textbildbeitrag und der hat auf jeden Fall eine Menge Kribbeln verursacht.
Bei dir beim Veröffentlichen?
Ja, definitiv.
Guter Gradmesser, ne? Wie sehr kribbelt es, bevor du auf Posten drückst. Susanne, was macht ein LinkedIn-Post richtig gut und was tötet die Reichweite?
Ja, was macht ein LinkedIn-Post richtig gut? Was ich eben gerade gesagt habe, wenn du Angst hast, ihn zu veröffentlichen und wenn es kribbelt und du dich fragst, was denken andere dann von mir, was sollte man natürlich gar nicht denken, aber zahlt das irgendwie auf meine Brand ein oder wie auch immer. Aber ich möchte, dass Menschen wissen, dass ich feinfühlig bin. Insofern hat das ja zum Beispiel auch gepasst. Was tötet Reichweite? Reichweite ist ja kein Qualitätsindikator, wie wir festgestellt haben. Deswegen kann ich nur sagen,
aber es fühlt sich so gut an.
Es fühlt sich so gut an, genau. Also zu viele Leute zu taggen, ist, glaube ich, keine so gute Idee. Das wirkt sich, also fühlt sich so spammy an. Das tötet Reichweite. Wenn man aber vorher mit den Menschen gesprochen hat, dass man das plant und sie so ein bisschen abholt, ist das wiederum vollkommen okay.
So ein kleiner Vorschuss geben, kleiner, hey, morgen geht der Beitrag raus, du bist drin.
Genau, dass man einfach dass man es auf den Radar hat, gerade wenn es mehrere Personen sind, ja. Ja.
Fairer Punkt. Welches Content-Format wird deiner Meinung nach auf LinkedIn aktuell massiv unterschätzt? Ja. Audio-Events waren es offensichtlich nicht.
Ich nenne jetzt mal ein Format und ich glaube, das ist gar kein Content-Format, was du auf dem Radar hast. Ich nenne es den Recognition-Post.
Ein neues Ding. Was ist der Recognition-Post?
Der Recognition-Post, das ist, wenn Menschen in ihrer Bubble andere Menschen highlighten und dann zum Beispiel sagen, das sind meine Top LinkedIn Top Voices oder das sind meine Top 25 LinkedIn Female Persönlichkeiten, die dein Netzwerk bereichern oder deren Content du dir mal anschauen solltest. Diese Beiträge von Menschen, die man schon kennt, die in irgendeiner Form auch ein gutes Netzwerk haben und dann kuratieren, ist für alle Beteiligten großer Win-Win.
Weißt du, wie ich das nenne? Das ist der Ego-Baiting-Hack. Weil ich kitzel das Ego des anderen in der Hoffnung, dass sie ein bisschen auch für mir mehr Reichweite
Ja, sollen. Das ist wahrscheinlich die Grundintention. Vielleicht bin ich dazu naiv, aber ich denke dann immer, das bringt auch so eine Community rund um ein Thema näher zusammen.
Das klingt moralisch besser, so wie du sagst.
Also, das wäre für mich meine, ist Recognition finde ich auch viel besser als Ego-Baiting, genau.
Ja, stimmt. Ich denke nochmal drüber nach. Ja. Welche drei Dinge sollte jede Person auf LinkedIn sofort optimieren?
Gehen wir mal davon aus, dass das LinkedIn-Profil schon optimiert ist, weil da weiß ja jeder, was grundsätzlich zu tun ist. Da möchte ich mal über das Thema Feedpflege sprechen, die heutzutage immer wichtiger wird, weil LinkedIn verändert sich ja ständig. Auch die Themen auf LinkedIn, die wir wahrnehmen, triggern uns vielleicht manchmal in irgendeiner Form. Ich finde, jeder ist dafür verantwortlich, dass er oder sie das Beste und Schönste aus LinkedIn rausholen kann an Themen und dann ab und zu auch einfach mal zu sagen, hey, von diesem Autor möchte ich jetzt nicht mehr sehen. Es ist total wichtig. Und wenn man das macht, ist LinkedIn einfach ein unglaublich toller Kanal, um sich zu informieren über die Dinge und Menschen, die einem wichtig sind. Also da mal ein bisschen sensibler ranzugehen. Und als Punkt 2 würde ich auf jeden Fall ergänzen, auch den Menschen, Persönlichkeiten zu folgen, die man als relevant und wichtig einstuft. Auch mal Autoren oder nicht nur Menschen, die man aus seinem persönlichen Netzwerk kennt, sondern auch Menschen, die man in irgendeiner Form schätzt, damit man auch hier wieder mehr guten Content bekommt. Und die dritte Sache wäre dann auch einfach mal diese Menschen auch ab und zu mal anschreiben, weil das ist das Coolste auf LinkedIn. Du bist irgendwie auf Augenhöhe mit den coolsten Menschen. Es gibt kein anderes Format, was es dir zum Beispiel erlaubt, einen Autor, den du magst, einfach anzuschreiben und vielleicht ja, eine signierte Version des Buches zu bekommen. Alles schon passiert. Deswegen, das, warum sollte man das nicht machen? Also das ist der Zauber von LinkedIn, den, glaube ich, die wenigsten Menschen so ausreizen. Genau, Feedpflege und einfach, also ich bin einfach so ein Netzwerktyp, deswegen kommen meine Tipps immer beim Menschen raus.
Super schön. Übrigens, kleiner operativer Tipp, wenn du mich jetzt fragst, wie pflege ich denn meinen Feed? Es gibt bei jedem Beitrag oben rechts 3 Punkte und dort kannst du dann sagen, mich interessiert dieses Autor oder dieses Thema, interessiert mich gerade mal nicht. Und dann kann man auch, ohne dass mir jemand gleich entfolgt oder den Kontakt abbricht, da sein Feed etwas besser pflegen.
Einfach mal ausprobieren.
Einfach mal ausprobieren. Wofür sind eigentlich diese 3 Knöpfe da? Klick mal drauf. Wie gelingt es dir, LinkedIn nicht nur for the love of the game, für den Fun, was alle machen, also nutzen sie wirklich auch für echtes Business. Wie kannst du da Aufträge generieren?
Genau, also hier kommt jetzt sicherlich auch wieder die Company-Page ins Spiel und ich habe da mein eigenes kleines Perpetuum mobile entwickelt und dadurch, dass ich ja möchte, dass das Canvas-Modell sich maximal verbreitet, kann das jeder mit der kompletten Anleitung und allen Fragen sich über meine Website herunterladen. Natürlich ist es gated Content, also das bedeutet, es wird mir wichtig, dass du deine E-Mail-Adresse hinterlässt und ich schreibe im Anschluss die Personen einfach auf LinkedIn an und sag, ich freue mich total, dass du dich für das Thema interessierst. Wenn du noch Fragen hast zu diesem Canvas-Modell oder es ausprobiert hast und du kommst nicht weiter, melde dich doch einfach. Und ich meine das wirklich ernst.
Machst du
es
automatisch?
Ich mach das nicht. Nein, mach ich nicht.
Da wird noch für Hand geschrieben.
Ich schreibe es vor Hand, tatsächlich. Genau. Und weil das jetzt auch überschaubar ist, Thomas, das geht.
Ja, nach dieser Folge nicht mehr hoffentlich.
Schauen wir mal, ja, genau. Und ja, wenn dann der Kontakt zustande kommt, dann irgendwann nach einiger Zeit lade ich die Person ein, auch dann dem Marketing-Canvas zu folgen. Und dann sehe ich auch wirklich über das Marketing-Canvas, wie groß ist meine Marketing-Canvas-Community denn eigentlich? Und ansonsten sind es wirklich die persönlichen, also die Direktnachrichten, die sind mir sehr wichtig. Also einfach dann, wenn man merkt, da sind Menschen in deinem Radius, die sind irgendwie relevant und man tauscht sich vielleicht schon in Kommentaren aus und irgendwann ist auch zu schaffen, das in einen direkten Nachrichtenaustausch zu überführen. Ja. Ja, genau. Und dann irgendwann vielleicht auch ein echtes Gespräch. Erstmal vielleicht virtuell, aber dann spätestens nach einem Jahr auch mal live. Genau.
Also den Kontakt intensivieren, ja. Touchpoints schaffen, um dann idealerweise live sich zu treffen und auszutauschen. Und wenn zwischendurch die Anfrage kommt, wunderbar.
Richtig. Natürlich kann man das nicht mit jedem machen. Unsere Zeit ist ja begrenzt. Also sollte man da auch priorisieren und fokussieren.
Wenn wir wir machen eine kleine Zeitreise. Ja. Wir gehen zu Susanne Trautmann von vor 5 Jahren zurück. Welchem Rat würdest du dir geben, als du bei LinkedIn gerade gestartet hast, so kurz nach deinem ersten Vortrag?
Ja, diese Phase des stillen Mitleser-Daseins etwas früher zu beenden. Tatsächlich. Das wäre mein Rat. Also tatsächlich habe ich lange Zeit nicht gedacht, dass ich etwas richtig Wichtiges und Relevantes zu sagen habe. Das ist natürlich auch total der Irrglaube. Meine Probleme sind nur meine Probleme, aber das ist ja gar nicht so. Und vielleicht, bevor man selber Beiträge schreibt, erstmal bei den anderen zu kommentieren, das tut ja auch gar nicht weh, aber einfach Mut zu haben, seine eigene Meinung sichtbar zu sein, in den Austausch zu gehen und einfach Gespräche zu führen, wie man es auch im echten Leben führt, das würde ich heute ab Tag 1 schon eher machen. Viel lieber, ja.
Sehr, sehr guter Rat. Letzte Frage. Was ist aktuell die größte Fehleinschätzung über Personal Branding auf LinkedIn, der du begegnest?
Man sagt ja häufig, dass man sich sehr, sehr spitz positionieren muss als Personal Brand und ich finde, viel wichtiger ist es doch eigentlich, Inhalte zu schaffen, Themen zu finden, die ein Mitdenken und Mitdiskutieren anregen. Also es geht nicht um Reichweite, um maximale Sichtbarkeit, sondern um Relevanz. Und das ist, ja, viele Personen sind unglaublich laut, aber die Inhalte sind nicht unglaublich wertvoll. Und herauszufinden, was kann ich beitragen, was Mehrwert stiftet, was Menschen aus ihrer Reserve lockt, was mir vielleicht auch hilft, ein Thema mit der Community weiter zu schärfen. Das sind auch immer ganz tolle Beiträge. Wenn man wirklich eine Idee, an der man gerade so arbeitet, mal teilt. So vielleicht
Loud Thinking machen.
Genau, finde ich total klasse. Ja.
Okay, doch nicht letzte Frage. Da muss ich nochmal rückfragen, weil ich habe gerade auch mit Marina drüber gesprochen, wie wichtig das Thema Positionierung ist und dass man eben nicht schnell die Themen wechseln sollte. Wo siehst du die Grenze zwischen, ja, über das Thema kannst du auch noch sprechen, weil es irgendwo noch in deinem Playground ist, Und wo ist es dann wieder aber zu weit weg? Wo verwässerst du denn deine Personal Brand?
Ich denke, es gibt fachliche Themen, für die wir stehen, aber es sind ja immer auch ein Mensch. Wenn ich mich als Mensch jetzt zum Beispiel für ein Thema interessiere, was mit meinem fachlichen Thema nichts zu tun hat, was aber dennoch anderen Menschen eine super glasklare Idee davon gibt, wie ich ticke und wer ich bin, dann wäre das für mich durchaus in Ordnung, darüber dann auch Relevanz zu erzeugen.
Beispiel. Beispiel von dir. Wenn ich darf. Ja. Aber ich weiß, ich darf das drüber schon geschrieben. Du bist ja auch eine sehr, sehr begabte und leidenschaftliche Musikerin und Sängerin.
Also leidenschaftlich, ja, begabt. Ich bin jetzt nicht David Garrett, aber ich spiele wirklich gerne Geige.
Ja. Ich habe wahrscheinlich Geige spielen hören, aber ich weiß, dass du sehr, sehr gut singst. Okay, also bleib mal bei dir im Beispiel. Jetzt steht bald wieder der ESC. Ist ja, glaube ich, in Basel findet er dieses Jahr statt. Wenn du jetzt sagen würdest, du als B2B-Marketing-Expertin, als Erschöpferin des Marketing-Canvas, würdest du jetzt über den ESC aus musikalischer Sicht schreiben? Weil du weißt, da reden gerade in diesem Zeitraum reden da viele Menschen drüber.
Da würde ich garantiert ein Thema finden, das zu machen, weil beim ESC denke ich sofort, da geht es ganz stark um Positionierung und auch um zu zeigen, wer man nicht ist und wer man ist. Und das würde ich wahrscheinlich mit Leichtigkeit auf mein Marketing-Canvas überführen und darüber, dass man sich über, ja, seinen eigenen Kern schärft so stark, dass man die Essenz begreifbar macht für andere, einen Vorsprung hat, eine Abkürzung findet, die das Herz der Zielgruppe zu treffen. Weil du hast ja nicht viel Zeit als Artist auf der Bühne. Du bekommst nicht viel Aufmerksamkeit. Das sind ähnlich, also es ist eigentlich ein wunderschönes Beispiel, Thomas, weil Hidden Champions haben ja das gleiche Problem. Wenn die auf eine Messe gehen, haben sie alle blaue Logos und du weißt gar nicht, wo du zuerst hingehen sollst. Letzten Endes auf so einer, bei dem ESC, da wird wahrscheinlich auch jeder um die Attention fighten. Insofern, wer fällt auf durch das, was am meisten hängen bleibt, aber irgendwie auch aus einem Grund schlüssig ist.
Also du nimmst schon das Thema, über das dann alle sprechen.
Genau.
Aber du adaptierst es für deinen Kern. Und das macht dann Personal Branding aus, ja.
Das macht gutes Storytelling vor allem auch aus. Das bleibt dann auch im Kopf. Also das ist eigentlich das Schönste, wenn man Geschichten aus dem Leben findet oder aus dem Berufsalltag und da irgendwie so den Kern herausarbeitet, an den auch jeder andocken kann. Das ist wie beim Songwriting, da solltest du es auch schaffen, Songs zu schreiben, die was von dir preisgeben, aber auch die Menschen im Publikum die Möglichkeit geben, anzudocken. Wenn im Nachhinein jemand auf dich zukommt, mit Tränen in den Augen und sagt, mir geht das gerade genauso, wie du den Song beschrieben hast, aber du hast es eigentlich aus einer ganz anderen Perspektive beschrieben, aber du freust dich trotzdem über das Gefühl, was ja das Gleiche ist. Finde ich, das verbindet dann einfach die Menschen.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Finde ich auch.
Liebe Susanne, vielen, vielen Dank für deine zahlreichen Tipps wirklich, wie ich als Solopreneur erfolgreich und erfolgreich auf LinkedIn werden kann und wie ich LinkedIn nutzen kann, um genau dieses Ziel zu schaffen und in deinem Fall jeden Menschen für den Marketing-Canvas zu begeistern.
Danke dir auch für das tolle Gespräch, mein allererster Outdoor-Podcast. Also bitte gerne mehr davon.
Meine auch, glaube ich.
Kann man wieder was von der Bucketlist streichen.
Ja, ja, genau, Outdoor-Podcast.
Danke.
Sehr schön. Danke dir. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn auch dir das gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du Folgendes machen würdest. Klicke nicht die Glocke, aber abonniere auf jeden Fall auch die LinkedIn Lounge, dann verpasst du keine der folgenden Episoden mehr. Und wenn es dir richtig gut gefallen hat, dann kannst du uns 5 Sterne geben auf Spotify oder Apple, das würde uns helfen. Und für die, das ist super und ich habe eine Freundin, einen Freund, den will ich auch selbstständig machen oder ist gerade dabei, dann leite einfach die Episode jetzt weiter, dann hat er oder sie auch was davon. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, alles Gute. Ciao, ciao.